Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ja, heute wird es vielleicht sogar ein bisschen esoterisch. Ich weiß es noch nicht genau. Wir wollen mal in die Zukunft blicken und uns überlegen, wie könnte denn so das Rennrad in 10 Jahren aussehen oder wie könnte Rennradfahren in 10 Jahren aussehen? Welche technischen Errungenschaften gibt es? Welches Zubehör nutzen wir? Wie sind vielleicht auch die Rennradfahrer unterwegs? Ändert sich der Rennradfahrer als Wesen vielleicht sogar komplett? Und dazu gucke ich heute zum einen in die Glaskugel mit meinem Kollegen Christian.
Hallo, grüßt euch.
Und Tom hat schon die Tarotkarten parat. Moin, Tom.
Ja, hallo in die Runde.
Muss man noch meinen Kaffee austrinken, damit ich den Kaffeesatz gucken kann.
Ja, mach das mal. Das ist eine gute Idee. Das kann ich ja tun. Dann habe ich auch eine Aufgabe. Tatsächlich, die Idee ist so ein bisschen aus meinem Kopf entsponnen, weil ich gerade einen Reifentest geschrieben habe. Und Thema Reifen, wollen wir natürlich auch drauf eingehen, die werden ja immer breiter. Das ist ja ein Trend, der hält ja gefühlt seit 10 Jahren schon irgendwie an und findet ja scheinbar kein Ende. Es gibt jetzt mittlerweile sogar schon 40 mm breite Rennradreifen. Also die ganz alten unter euch, die werden noch wissen, die waren früher mal halb so breit.
Ich wollte gerade sagen, als einmal der Damm gebrochen ist mit den 23er Reifen, danach war es nicht mehr aufzuhalten.
Ja, genau. Und ich würde aber gerne eigentlich mal so beim Fahrrad vielleicht vorne so ganz allgemein anfangen. Also nehmen wir mal den Rahmen, fangen wir mal damit an. Was glaubt ihr, wenn wir jetzt so 10 Jahre in die Zukunft blicken? Ich fange mal ganz simpel an mit der Frage, gibt es dann eigentlich die 6,8-Kilo-Regel noch?
Puh, die UCI malt langsam, glaube ich, wenn diese 10 Jahre ein Wimpernschlag.
Die Regel ist ja auch schon 26 Jahre alt mittlerweile, aus dem Jahr 2000.
Ja, die stammt ja aus der Zeit, als Carbon so eingezogen ist und war ja so ein Sicherheitsding, weil die, glaube ich, da in der Zeit mit vielem experimentiert haben und unter anderem mit Carbon und um da einfach so eine Schranke einzuziehen, dass es nicht ganz hanebüchen und wahnsinnig wird und natürlich auch eine gewisse Chancengleichheit herzustellen, dass nicht ein Feld der zwei Geschwindigkeiten, also mehr noch, als es ohnehin schon damals war, das einzieht. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass sich das tatsächlich aufweicht und vielleicht runtergesetzt wird. Könnte ich mir vorstellen, aber.
Aber nicht wesentlich, finde ich. Also, wenn ich so dran denke, wie ich angefangen habe, Radrennsport auch im Fernsehen zu gucken, Stürze gab es immer schon, klar. Aber mein Gefühl sagt, das ist aus welchen Gründen halt auch immer sehr, sehr viel mehr geworden. Und die Geschwindigkeiten sind immer höher, die Fahrer sind, muss man auch so sagen, oft so leicht. Ich weiß nicht, also es hat ja auch was mit Windanfälligkeit zu tun. Wenn die Fahrer samt Rad irgendwann als Segel durchs Peloton schießen, ich bin mir nicht sicher. Also vielleicht geringfügigeres Gewicht von 100, 200, 300 Gramm, aber ich denke mal, aus Sicherheitsgründen wird sich das nicht so schnell ändern.
Aber wo du den Rahmen erwähnst, ich muss noch an meine Anfänge zurückerinnern, da gab es halt immer so den großen berühmten Dreiklang aus Komfort, Gewicht und Steifigkeit. Das waren so die drei wesentlichen Merkmale und dann hieß die Entwicklerregel, nimm dir zwei. Also du kannst ein Rad leicht und komfortabel machen oder leicht und steif, aber dann ist es immer das dritte geht so ein bisschen hinten runter. Dann kam ja irgendwann noch die Aerodynamik dazu und mittlerweile gibt es ja Räder, die es schaffen, tatsächlich sowohl leicht als auch aerodynamisch, als auch komfortabel, als auch, was wird ich bin jetzt wieder durcheinander gekommen.
Ästhetisch.
Ästhetisch. Nee, aber leicht, komfortabel, steif, genau das war's. Und aerodynamisch. Und die das dann tatsächlich alle vier einigermaßen auf ein sehr gutes Niveau hinkriegen. Also das hat sich schon einiges entwickelt.
Mhm. Deswegen haben wir auch vor ein paar Wochen die Folge gemacht, ist N+1 überhaupt noch zeitgemäß? Also kann man auch noch mal reinhören.
Ja, und ich habe beim Herrennen ist mir tatsächlich auch wieder in den Sinn gekommen, bei meinen Eltern am Speicher steht noch mein allererstes Rennrad. Irgend so ein MBK-Aluhobel, wo ich überlegt habe, machst du den eigentlich noch mal irgendwie auf Vordermann? Und dann dachte ich mir wieder, nee, eigentlich nicht. Also
da ist man ja, wenn man 10 Jahre in die Zukunft blickt, muss man ja auch in deinem Fall dann wahrscheinlich 20 Jahre in die Vergangenheit blicken. Wahrscheinlich kriegt man da teilweise die Teile gar nicht mehr. Oder nur noch auf dem Gebrauchtmarkt wahrscheinlich.
Das muss von so Ende der 90er gewesen sein. Also sind wir schon eher bei 25 Jahren.
Oh je, ja. Ja. Gerade habt ihr schon das Thema Carbon angesprochen, dass mit der Errungenschaft von Carbon dann ja damals auch diese Regel eingeführt wurde. Glaubt ihr, dass in 10 Jahren Carbon immer noch der Werkstoff der ersten Wahl sein wird? Es gab ja vor ein paar Jahren mal, war Graphen im Gespräch, aber ich weiß jetzt gar nicht, warum. Weiß nicht, ob ihr das wisst, irgendwie so richtig durchgesetzt hat sich's aber nicht.
Ich glaube, das
Zeug. Oder eigentlich gar nicht.
Ich glaube, das Zeug ist halt einfach noch viel teurer. Ich weiß nicht, ob es da als Werkstoff, da mögen mich andere korrigieren, noch andere Nachteile hat. Aber ich glaube, das ist relativ teuer einfach. Mhm. Bei wahrscheinlich überschaubaren Vorteilen. Ich meine, klar wird es noch leichter, aber.
Mhm. Ja, vom Carbon her, er ist natürlich auch so ein Umweltding. Carbon ist halt nicht so wirklich recycelbar. Wäre natürlich super, wenn es in 10 Jahren Möglichkeiten gibt, Carbonfasern doch irgendwie sinnvoll zu recyceln. Und ist spannend, ob es da was kommt oder ob da was kommen wird. Aber ich habe bisher so nichts dahingehend gesehen auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie da mal was gehört habt. Aber das finde ich halt wirklich sinnvoll, wenn es da einen Weg geben würde, Carbon generell.
Das Einzige, was ich tatsächlich mal gehört habe, ist, dass die, glaube ich, bei Silka einzelne Carbonfasern in ihre Dichtmilch reinpacken, weil die dann Rahmen schreddern und die dann so fein schreddern können, dass das sozusagen als Rohstoff, sozusagen als Dichtverhakmittel in diesen Dichtmilchen zum Einsatz kommt. Aber ich weiß ja nicht, wie viele Rahmen man dafür schreddern muss. Ich glaube, das wird nur ein Bruchteil dessen ausmachen, von Rahmen.
Aha, Bruchteil.
Die dafür zu Verfügung stehen. Also ich glaube, könntest du eine ganze Menge Milch machen mit geschredderten Carbonrahmen.
Das wäre tatsächlich die Frage. Also momentan ist es also auch meines Wissens so, dass bei Carbon nur ein Downcycling möglich ist. Also du kannst zwar das Carbon nochmal so aufbereiten, dass du es eben wie zum Beispiel so für Dichtmilchpartikel, dass du es dafür verwenden kannst, aber du kriegst nicht die gleichen Eigenschaften der Carbonfaser durch den Recyclingprozess wiederhergestellt wie im Originalzustand. Das wäre natürlich schon denkbar, dass sich da in den nächsten 10 Jahren da was tun wird, dass es vielleicht ja Carbonräder dann auch wieder günstiger werden oder Carbon als Werkstoff günstiger wird, einfach weil man es dann recyceln kann und der Carbonrahmen eben nicht ein Fall für die Tonne ist, sondern im Zweifelsfall dann nochmal ein neuer Carbonrahmen draus gefertigt werden kann.
Ich glaube, das Problem ist halt, das Carbon, die Fasern von dem Harz zu trennen, mit dem du die ja verklebst. Das sind die Carbonmatten, dann wird das ja zusammengeharzt und dieser Harz ist ja ein Kleber und den kriegst du nicht mehr von der Carbonfaser runter, dass du das so wiederverwenden kannst. Ich glaube, das ist das hauptsächliche Problem. Kleinschreddern, ja, aber die dann so zu entharzen, dass du das wirklich als Wertstoff wiederverwenden kannst. Ich könnte mir vorstellen, dass du damit irgendwas verstärkst, keine Ahnung, Fenster oder Balken oder was weiß ich was, das ist als Rohstoff für irgendwas, was du mit irgendwas verstärken willst, benutzen kannst. Aber ich glaube, als Rahmen selber sehe ich es sehr spannend. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Hat das nicht einmal sogar mal versucht, jetzt wo du sagst, so fürs Bauen, dass irgendwie so eine Art Zement damit vermischt wurde oder Zement halt mit diesen Carbonfasern vermischt wurden?
Für sowas könnte ich mir vorstellen, tatsächlich. Oder keine Ahnung, dass du für Radschuhsohlen, da gibt es ja auch die Nylonsohlen, Carbon verstärkt, dass du da irgendwelche kleingeschredderten Rahmen irgendwie reinbaust, um das sozusagen als Klebemasse irgendwie zu benutzen. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber also wirklich als Rahmen sehe ich es in der Tat nicht, weil dafür, glaube ich, sind die Anforderungen an Carbonrahmen aktuell so hoch, dass du den konkurrenzfähig leicht machst, unstabil und entsprechend nachgiebig in den gewünschten Richtungen, dass du das, glaube ich, nicht mit einer Recycle-Pumpe irgendwie aufbereiten kannst.
Wir können ja kurz mal 2 Sekunden eine Denkpause machen, weil vielleicht kommt ja jemand aus der Zukunft zurück und würde jetzt hier in diesem Moment in den Podcast eingrätschen und sagen, ja, geht doch. So, wir sind mal kurz 2 Sekunden still. Okay, keine Ahnung. Also werden wir in 10 Jahren sehen.
Mann, ich finde sowieso ganz, bist du?
Wo bist du?
Ich finde sowieso
der ganze, Podcast ist natürlich riecht natürlich stark nach Wiedervorlage heute in 10 Jahren. Also alle schon mal einen Reminder in den Kalender setzen.
Oh ja, das wird lustig.
Das wird lustig, ja. Glaubt ihr, dass es bei Rennradrahmen neue Features geben wird in 10 Jahren? Oder gibt es vielleicht Features, die ihr euch wünschen würdet, wo ihr sagt, boah, das, Tom hebt schon den Finger.
Ja, ganz, ganz frisch ist mir das gekommen. Und zwar, ich war ja auf der Cycling World in Düsseldorf unterwegs und war da am Stand, wo Factor Bikes ausgestellt wurden. Und die hatten so eine Blackbox quasi. Da war ein Rahmen reingestellt und davor so ein kleiner Beamer. Also ist nicht also so groß wie einfach so ein Fernseher. Und die haben verschiedene Lackierungen quasi auf diesen Rahmen geworfen. Also die Farbe hat sich immer abgewechselt durch das Licht. Aber in dem Moment kam mir der Gedanke, das wäre doch mal was. Wenn du so einen Lack hast, der sich durch Temperaturschwankungen verändert, den du meinetwegen mit deiner Hand anfasst und dann hast du halt durch die Wärmeentwicklung eine andere Farbe, die dann ein bisschen hält über ein paar Stunden. Das war so, boah, das gibt's doch irgendwie schon, meine ich. Also, ich meine, wir kennen es doch, glaube ich, früher aus dem Mickey-Maus-Heft, diese Sonderbeilagen.
Da musste ich gerade dran denken, ja. Ne?
Ja, genau. Und ja. Wo du irgendwas angefasst hast und durch die Hitze deiner Hände ist halt einfach ein anderer Farbton entstanden. Und sowas am Rennrad, finde ich mega. Also da...
Ich muss gerade an so Hologramm nennt sich das, glaube ich. Wenn du so, gibt's auch so Spielkarten, wenn du die dann kippst im Licht, dass dann ein anderes Motiv erscheint.
Ich denke da ganz praktisch. Also ich würde eher warten, dass du irgendwie am Rahmen, keine Ahnung, integrierte Solarzellen, so eine hauchdünne Solarzellenbeschichtung hast, dass dir da deine DI2 oder dein Radcomputer oder dein Handy quasi unterwegs lädt. Also das fände ich ja zum Beispiel deutlich weniger optisch, aber einfach praktikabler, dass du nicht, hey, du trittst da über Stunden 300, 400 oder wie du 100 Watt.
Meint der jetzt dich, Tom, oder mich?
Nee, dich.
Tom, ich glaube, du warst gemeint.
Nee, aber wer hat gestern was anderes gesagt?
Du trittst ja da deine Watt und irgendwie trotzdem brauchst du extra Strom für deine Schaltung oder sowas. Ich meine, da irgendwie, also ich könnte 2-3 Watt entbehren und bin trotzdem noch schnell.
Okay.
Oder anders gesagt, es ist
das geht mit dem Faktencheck.
Oder anders gesagt, da kommt es auch nicht mehr drauf an, ob ich jetzt mit 2 Minuten oder 5 Minuten Rückstand oben ankomme. Also dass du da irgendwie eine Möglichkeit hast, aus deinem Rahmen über das Innenlager, keine Ahnung,
so quasi also ich meine, gibt's ja schon mit so
Dynamo oder sowas. Hat nicht so einen schönen alten Seitenläufer, sondern halt so ein Miniatur-Innenlager-Dynamo, den du was bei Bedarf in der Abfahrt irgendwie einschalten kannst. Und wenn du einen Pass runterjagst, dann hast du ja, was du an Wärme einfach nur oder Energie in Wärme verpuffst, sich das irgendwie abzuziehen für Schaltung, Radcomputer, was weiß ich.
Gibt's ja schon quasi mit Nabendynamos, ne? Also ich denke an das Rose Backroad, also nicht das FF, sondern das Adventure Bike nenne ich es mal. Das gibt's ja auch in der Top-Ausstattung mit Nabendynamo.
Aber es muss
war
halt
ich damals
sexy
auch auf der
sein.
Präsentation. Ja, fand ich jetzt aber nicht unsexy. Also ich habe dann auch, du konntest es quasi ein- oder ausschalten durch ein Stopfen im Unterlenker und ich habe das dann eingeschaltet und das hieß irgendwie, ja, du verlierst irgendwie 3 Watt. Also ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht gemerkt. Also,
naja.
Aber ich glaube, dieses Future wird definitiv kommen. Also ich meine, gibt's ja auch schon in der Automobilindustrie, dass du beim Bremsen halt einfach Energie wiedergewinnst. Und ich glaube, der Weg ist dann gar nicht mehr so weit, dieses System, was ja an sich relativ simpel ist, auch innerhalb von 10 Jahren so weit zu entwickeln, dass es so klein ist und wenig selber Energie kostet, aber du damit halt deine ganzen elektronischen Geräte speisen kannst.
Und das sind ja in den letzten Jahren immer mehr geworden. Also Schaltung, Radcomputer, Smartphone, was man dabei hat, elektrische Minipumpe, teilweise schon versenkbare Sattelstützen an Rennrädern gab es ja auch schon. Ja.
Wenn wir schon so bei der Elektronik sind, was natürlich auch sehr, sehr geil wäre, wenn du so eine Art Sensorik am Rahmen integriert hättest, die dir sagen könnte, wenn irgendwo ein Riss ist. Also sowas finde ich natürlich auch heiß. Also wenn irgendwo gesagt wird, weiß ich nicht, vorne an der Gabel ist eine Belastung, die ist gerade nicht normal, pass auf. Oder halt, wenn wirklich so ein nach dem Sturz, beste Beispiel, wo du es halt bei Carbon überhaupt nicht siehst und mitbekommst, wie auch Pogacar jetzt am Wochenende, wo der mit dem kaputten Rahmen ins Ziel geknallt ist, wo der Sensor dann sagt, ey, pass auf, jetzt ist Schluss mit dem Fahren, da ist ein Riss, Feierabend. Wenn du dann sicher bist, okay, ist wirklich kaputt. Also das finde ich mal einen smarten Move.
Ja, ich meine, Stichwort Sensoren, da gab es ja jetzt auch gerade, es ist schon gar keine Zukunftsmusik mehr, diesen TPU-Schlauch mit integriertem Reifendrucksensor. Ich meine, vor 2-3 Jahren gab es ja schon diese Dinger, die du dir aufs Ventil draufschrauben kannst, die aber entsprechend natürlich klobig und ein bisschen groß und die ich mir dann, glaube ich, so dann nicht am Rennrad sehen würde. Aber wenn das irgendwie einigermaßen, Klammer auf smart, irgendwie im Reifen integriert ist oder im pappst es irgendwie in deinen Tubeless-Reifen rein, und er kann dann da irgendwie automatisch den Druck erfassen und es fliegt halt nicht die Welt, fände ich das natürlich gerade bei Tubeless auch extrem spannend.
Ja.
Ich meine, wenn du das gegenüber vom Ventil montierst, dann hast du so, kannst du dann in einem Zug die Unwucht ausgleichen.
Siehst du mal. Smart. Ja. Was ich in dem Zuge ja auch spannend finde, ist so Thema KI. Also sieht man ja auch bei so Trainings-Gadgets immer mehr. Also Strava, da gibt's ja mittlerweile auch diese Athlete Intelligence, die dir quasi hinterher sagt, ey, voll guter Puls für die hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. In meinem Fall ist es meistens eher andersrum. aber so grundsätzlich, ich glaube, ich habe es auch schon mal ein, zwei Mal in verschiedenen Podcast-Folgen gesagt, ich finde das cool, wenn ich irgendwie so, ich habe meine Trainingseinheit irgendwie, die ist in Training Peaks oder wo auch immer gebaut und jetzt fahre ich irgendwie los und mein Radcomputer erkennt irgendwie nach 10 Minuten, oh, der Puls ist heute aber 5% zu hoch oder die Leistung ist für denselben Puls 5% zu niedrig und du dann wie eine Warnung kriegst, der dir sagt so, also gibt ja auch schon diese adaptiven Trainings-Apps wie jetzt zum Beispiel Join oder Enduko war ja auch mal, oder gibt's ja auch, die dann einfach sagt so, ja, vielleicht heute mal doch nicht die Intervalle machen, die du jetzt hier gleich fahren willst, sondern vielleicht doch entweder ein bisschen länger warm fahren oder vielleicht doch eine Ausdauereinheit draus machen, nicht so intensiv fahren. Das könnte ich mir super gut vorstellen, so als ja Life-Coach quasi oder der vielleicht auch nach dem dritten Intervall sagt, boah, also
lass mal
vielleicht
besser
für heute, lass mal besser. Lass es einfach sein. Hier sind 5 Euro, mach was anderes. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall in 10 Jahren noch viel, viel stärker vernetzt und auch live auf dem Rad vernetzt sein wird.
Ich kann mir das halt auch vorstellen. Dann ist es, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Schön- oder eine Horrorvorstellung ist, wenn du deine ganzen Körperdaten, die du mittlerweile erfassen kannst, von deinem Schlaf, über deinen Blutzucker, über deinen, was weiß ich was, Körpertemperatur, Core-Temperatur, du kannst ja alles Mögliche, wenn du diese Metriken alle mal zusammenführst, zusammen mit deinem Strava-Account, was bist du gefahren, was fährst du normalerweise und dir dann wirklich aus dem gläsernen Athleten mittels KI dann wirklich auf dich maßgeschneidert halt was macht. Ich meine, das ist ja allein schon, sagt, okay, du hast heute Nacht nicht gut geschlafen, deswegen mach heute mal besser das und am Wochenende weißt du, okay, da hast du jetzt einen guten Schlaf, sprich, das Training reagiert entsprechend so und also da stecken viele Möglichkeiten drin, aber ich frage mich immer, was da an Daten irgendwo über dich rumgeistert, dann weiß die KI wahrscheinlich 3 Tage vor dir, dass du krank wirst, weil halt irgendwelche HRV-Differenzen, was weiß ich was, auftritt.
Dann so, nee, aber selbst das wäre ja cool, wenn er dir sagt, Achtung, Immunsystem gerade richtig am Boden, keine Ahnung, schick die Kinder mal woanders hin.
Naja, so ungefähr. Also.
Oder vermeide Menschenansammlungen, weil dein Immunsystem ist gerade sehr angeschlagen.
Aber es wird schon spooky.
Also es ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Ja. So, das muss man fairerweise sagen.
Ja, und dann stell dir vor, jetzt haben wir alles diese Wearables an, also sprich Uhr, Pulsgurt und sonstiges, elektronisches Zeug. Und am Ende musst du auf dem Rennrad einfach nur den Lenker anfassen und alles wird gemessen.
Ja. Ach so. Ich dachte, du sagst jetzt, man muss nur noch lenken und bremsen.
Ja.
Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn du so, bei Autos gibt es ja auch schon, dass dann irgendwie, je nachdem, wie deine Handflächen das Lenkrad berühren, der dir sagt, mach mal eine Pause, Müdigkeit erkannt.
Ah, ich meine, da muss natürlich alles dazu spielen, mit reinspielen. Ne? Du brauchst ja irgendwie ein entsprechendes Lenkerband. Vielleicht gibt es ja auch was anderes als ein Lenkerband. die SCIs, die müssen halt irgendwie eine Sensorik aufweisen, wenn ich das jetzt mal so einfach spontan weiterspinne. Mhm. Aber ich finde es gar nicht so abwegig. Ich meine, guck dir so eine Fettwaage zu Hause an, wenn du draufstellst,
und dann auch
einmal so viele Daten, wo du sagst, hallo, Freundchen, ich bin
Ärger. Ja, die sind total fehleranfällig. Also
ja, sehe ich auch so.
Die zeigen immer zu viel Fett an.
Da kommt die Werbekarawane.
Für euch als Podcasthörer haben wir ein besonderes Angebot am Start. Und zwar könnt ihr 2 Ausgaben unseres Roadbike-Magazins kostenlos lesen. Dazu geht ihr am besten auf roadbike.de/podcast-abo. Dort könnt ihr euch 2 Ausgaben Roadbike gratis sichern, voll mit Tests, Trainingstipps, Reisen und vieles mehr. Alles, was ihr rund ums Rennrad wissen müsst. Also am besten auf roadbike.de/podcast-abo gehen und euch 2 Ausgaben von unserem Roadbike-Magazin gratis sichern. Viel Spaß beim Lesen, viel Spaß mit der weiteren Folge. Das war die Werbekarawane. Also quasi, ja, das Rennrad wird noch viel smarter und vernetzter und also selbst das Rad selber, würdest du sagen, gar nicht nur das Zubehör, was man sich dran macht.
Nee, also guck dir unsere Umwelt an, die Technik, die überall verbaut wird, immer mehr Elektronik, es wird kommen. Also in welcher Form jetzt auch immer, aber ohne Technik wird's halt nicht funktionieren. Ich meine, mir geht's ja manchmal jetzt schon so, dass ich denke, boah, eigentlich will ich mich nur aufs Rad setzen und fahren. Aber du musst halt alles checken. Ist das Rücklicht aufgeladen? Ist der Computer aufgeladen? Oh, mein Brustgurt, warte mal, ich muss mal die Batterie wechseln. Mhm. Und so weiter und so fort. Manchmal nervt's mich schon, weil einfach, ich will mich einfach nur aufs Rad setzen und dann raus. Und dann brauche ich auch doch noch wieder eine Viertelstunde, bis alles wieder soweit eingestellt ist. Du musst draußen warten, bis du ein GPS-Signal hast.
Sensor nicht gefunden.
Genau. Mhm. Boah. Ja, manchmal wird's nervig. Wie geht's euch? Kann ich mir vorstellen, ist doch manchmal auch so, oder?
Oh, ich hatte erst letzte Woche auf meiner Feierabendrunde, bin ich graveln gewesen, ist der Powermeter irgendwann ausgefallen. Und der war aber voll geladen und war auch weiter verbunden. Aber irgendwie hat die ganze Zeit 0 angezeigt und das hat mich wahnsinnig gemacht. Hab dann irgendwann wirklich einfach das Datenfeld gewechselt, weil ich konnte nicht auf diese 0 gucken. Das ging in meinem Kopf einfach nicht. Da habe ich auch gedacht, so, boah, du bist so ein Opfer deiner Technik. Fahr doch einfach jetzt, ich hatte jetzt eh nicht vor, irgendwelche Intervalle oder irgendwelche Wattwerte zu fahren. Aber man guckt ja schon immer mal runter, so, wow, was steht denn da so? Ja, macht wahnsinnig.
Ja.
Ja, aber mein Stichwort intelligentes Rad. Also ich meine, wir haben mittlerweile Funkschaltung. Also sprich, vom STI zum Schaltwerk geht's per Funk. Das Ding, ich bin mir sicher, irgendwo in irgendwelchen Hersteller-Denkstuben wird über eine Funkbremse nachgedacht, dass du diese Bremsleitungen nicht mehr brauchst, weil die sind ja noch sozusagen das Letzte, was dich bei der Rahmengestaltung so ein bisschen limitiert, was Lenker, Biegungen, Zugführung, die musst du ja immer noch irgendwie dann vom Lenker zur Bremse kriegen. Wenn du das irgendwie vernünftig gelöst bekämst, dass du sozusagen das Bremssignal per Funk zuverlässig und sicher übertragen kannst, also nicht als Batterie leer, Mitte stürzt ein Joch oder keine Ahnung, Kitzbühler Horn runter, 10% Steigung, deine Bremse hat keinen Saft mehr.
Du liegst auf dem Oberrohr und in dem Moment meldet dein Radcomputer Akkustand niedrig von der Bremse. Aber du hast gerade zwei Stichworte gesagt, zuverlässig und sicher. Also ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, so boah, Funkbremsen, das wär's doch voll. Aber irgendwie denke ich so, boah, will ich den Dingern mein Leben anvertrauen? Andererseits, einem Seilzug, der kann auch reißen. Oder eine hydraulische Leitung kann auch irgendwie die Bremse versagen. Also, theoretisch. Weiß ich nicht.
Sicherheit, ja. Jetzt denk mal weiter. Wenn Leute sagen, ich hack mich in dieses System rein. Und die, mal ganz spontan jetzt auch gedacht, so Thema Sportwetten. Und da hast du irgendwie so eine Hackergruppe, die sagen, nee, Moment mal, den, da haben wir Bremsen und so, den machen wir erstmal ein bisschen mehr Widerstand und ist ja gang und gäbe mittlerweile, dass Hacker überall ihre Finger im Spiel haben.
Ja gut, aber ich erinnere mich an diese Diskussion, die gab es, glaube ich, auch schon bei den elektronischen Schaltungen, dass es hieß, so, dann wird vom Teamwagen aus die Schaltung vom anderen Konkurrenten lahmgelegt und der hat auch einmal nur das kleine Kettenblatt zur Verfügung. da hat man auch nie wieder irgendwas von gehört.
Ich finde so bei Schaltungen ist irgendwie noch so, ja gut, dann hat er nicht einen optimalen Gang drauf, aber bei Bremsen, da kannst du ja wirklich, also da kannst du ja quasi es wirklich wie ein Unfall aussehen lassen, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja, ist gar nicht so, weiß ich nicht, ich finde es gar nicht so abhängig. Ich meine, die Welt ist teilweise krank heutzutage.
Naja.
Aber ich glaube trotzdem, dass es dann in der Richtung definitiv, glaube ich, geforscht und überlegt wird. Und der zweite Punkt, wo du sagst, KI, ich glaube auch Richtung automatisiertes Schalten wird irgendwas kommen. Also dass du nicht mehr per Hand irgendwie schalten musst. Ich meine, die neuen können ja schon sozusagen automatisches Kettenblatt wechseln, dass du Stichwort One-By, Stichwort hinten irgendwie eine Classified-Narbe, dass du echt nur noch sagst, ich will im Trittfrequenzbereich von 90 irgendwas treten und der passt dir automatisch stufenlos deine Übersetzung an. Und in einer Bandbreite, die du wahrscheinlich mit normaler Kettenschaltung irgendwie nicht hinkriegst. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so das Next Big Thing in Sachen Schaltung ist.
Ich habe mir da ja tatsächlich so die Frage aufgeschrieben, wie viele Ritzel haben wir in 10 Jahren? Und jetzt gerade kam mir so der Gedanke, haben wir dann überhaupt noch mehrere Ritzel oder haben wir eigentlich nur noch vorne ein Kettenblatt, hinten ein Ritzel und das passiert alles in der Narbe und du hast gar nicht diese 12, 13, 14, 15 Gänge, sondern das ist quasi eine Bandbreite von Geschwindigkeit A bis Geschwindigkeit B und dazwischen ist quasi jedes 0,1 km/h kann die Narbe dann fein justieren.
Kann ich mir vorstellen, mit einer feinen Rasterung irgendwie, das dann über eine KI-Schaltung, wahrscheinlich kannst du dir vorher die Strecke hochladen und dann wäre dann wieder Stichwort UCI, da gibt es dann wahrscheinlich irgendwelche Begrenzungen für Übersetzungsverhältnisse, haben wir jetzt letzten Herbst, wann kam es raus, wo SRAM sich noch mit der UCI angelegt hat, was die maximale Entfaltung und sowas angeht. Wahrscheinlich gibt es da noch irgendwelche Überlegungen, wie man das dann begrenzt. Aber also dieses quasi, du hast eine Spannbreite von bis und dann quasi eine stufenlose, automatisiert angepasste Übersetzung, das halte ich jetzt für durchaus, also würde mich jetzt nicht komplett überraschen.
Sollte technisch eigentlich möglich sein, ist natürlich dann immer so die Frage, Gewicht, Effizienz, Wirkungsgrad, solche Sachen.
Ja gut, ich meine, Gewicht in der Kassette wiegt halt auch, ein zweites Kettenblatt wiegt auch, also da hättest du ja auf jeden Fall schon mal was du auf der einen Seite einsparen kannst. Wenn die Kette nicht mehr schalten muss, kannst du die vielleicht auch noch leichter machen, aus irgendwelchen super leichten Titanen, was weiß ich, dass du so eine Art Riemenantrieb dann noch hast, dass irgendwelchen Graphen Methylcellulose, was weiß ich was, besteht und dann hast du da auch nochmal Gewicht gespart und dann, wenn du es hinten in die Narbe irgendwie reinkriegst, ich meine, du hast ja schon irgendwie ein bisschen Potenzial, was du auf der anderen Seite auch einsparen kannst.
Ja, das stimmt natürlich. Ja.
Also gibt's überhaupt noch eine Kette? Gibt's noch eine Kette geben? Gibt's da auch Möglichkeiten per Funk den Antrieb beziehungsweise über die Pedalmessung, die reine Pedalmessung, einen Antrieb zu erstellen.
Das ist nur virtuell trittst sozusagen.
Nee, also irgendwie muss es schon irgendwie eine Verbindung geben, aber geht's elektronisch, auch per Funk?
Ich überlege gerade, wenn du quasi im Innenlager wird irgendwie ist der Powermeter dann integriert, der misst irgendwie, wie viel Watt du vorne reingibst und dann wird das quasi über ein Stromkabel in der Kettenstrebe einfach in die Hinterradnarbe gegeben.
Du brauchst aber deinen Motor.
Ja, aber gar nicht die quasi dann das Hinterrad antreibt, sondern die einfach nur dann die Übersetzung quasi entsprechend deiner Geschwindigkeit und Wattzahl und Kadenz dann eben sagt, okay, das sind jetzt 27,2 km/h.
Auch nicht so abwegig.
Und du hast dann gar nichts mehr, was irgendwie außen, hast kein Schaltwerk mehr, was irgendwie beim Sturz verbiegen kann, keine Kette, die du putzen musst.
Also irgendwie wird das Hobby anscheinend langweilig in 10 Jahren. Ich weiß auch nicht.
Ja, wahrscheinlich so.
Ich muss nichts mehr machen.
Was mache ich dann diesen einsamen Sommerabenden, wenn ich irgendwie, wo ich sonst immer jetzt meine Kette putze? Muss ich mich damit Menschen treffen? Scheiße. ich habe es ja anfangs schon gesagt, Thema Reifen. Also das war ja so für mich so das Einfallstor, warum ich auf dieses Thema gekommen bin für die Folge. Was denkt ihr, was ist in 10 Jahren gängige Reifenbreite, wenn wir mal sagen, dass heute so 28 bis 30 gerade so wahrscheinlich am weitesten verbreitet sind?
ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, ich glaube, viel über 35 wird es, glaube ich, nicht rausgehen. 35 sehe ich noch. Ich glaube, danach wird es dann einfach so vom Gewicht, Aerodynamik, sozusagen die limitierenden Faktoren auf der anderen Seite, jenseits vom Rollwiderstand, dass es dann irgendwann dann doch zu viel ist. Also, dass es dann zu schwerfällig wird. Ich meine, wenn die leichter werden, ja, vielleicht, aber mein 28er Reifen wird mit derselben Technik immer leichter sein als ein 35er. Mhm. Von daher glaube ich schon, dass es da irgendwann mal einen Stopp, weil ich 40er Reifen im Rennrad kann ich mir dann echt nicht vorstellen, weil dann ist es so vom Fahrgefühl auch einfach ein anderes.
Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt kürzlich für diesen besagten Test, den ich gerade mache, bin ich 38 mm Rennradreifen gefahren und wirklich so direkt nach einer Runde auf 28ern auf die 38er gewechselt. Und das war so im ersten Moment, dass ich dachte, okay, wo ist da jetzt der Unterschied? Also habe das jetzt wirklich gar nicht doll gemerkt. Und das fuhr sich jetzt überhaupt nicht träge oder irgendwas. Im Gegenteil, das rollte vom Rollwiderstand mindestens mal genauso schnell, obwohl ich quasi weniger Luftdruck drin hatte. Hab mir SRAMs Access-App genommen, da ist ja so ein Reifendruck-Ratgeber drin. Hab da quasi meine Werte eingegeben und gesagt, hier, welchen Luftdruck muss ich fahren?
Muss aber die ehrlichen Werte eingeben. War ich
schon positiv überrascht.
Erik, ja, natürlich. 60 Kilo, Rad 6 Kilo. Ja.
Siehe auch, Tadej Pogacar.
Genau. Ja.
Also da, ich dachte nämlich vorher auch mal so, boah, 38 mm, das muss ich ja fahren wie ein Sack Kartoffeln. Aber fand ich überhaupt nicht. Und ja, seitdem, muss ich sagen, bin ich da echt offen für breite Reifen.
Ich bin ja beim Launch vom Scott Addict, deren Endurance-Renner vorletztes Jahr, auf jeden Fall. Die hatten das ja auch ab da, glaube ich, mit 34er Reifen, was in der Tat relativ geschmeidig zu fahren war. Also das war jetzt auch nicht, dass du denkst, boah, geht gar nicht. Mhm. Aber es ist halt ein Endurance-Renner, der natürlich weniger Reifendruck hat. Bevor ich es aber vergesse, Stichwort Reifendruck, ich meine, wir haben es ja auch schon bei Paris-Roubaix gesehen, diese Reifendruck-Geschichten, die dir den Reifendruck je nach Straße anpassen, wäre ja auch sowas, was man irgendwo fröhlich im Unterrohr verbauen kann mit, keine Ahnung, WLAN-Übertragung von Luft irgendwie, die dir dann in den Reifen reinpumpt oder raus. Oder müsstest du ins Ventil so eine kleine Mini-Pumpe, irgendwie so ein Gewinde reinmachen, was der automatisch Luft nach außen ansaugt oder abgibt. Und wird dann über so einen Mini-Akku, keine Ahnung, könnt ihr mir schön vorstellen, so, hey, jetzt wird die Straße rauer, die KI sagt, damit du genauso schnell bist, musst du irgendwie 0,5 Bar verlieren, dann machst du, dann hast du ratzfatz den Reifendruck runter und dann Straße wieder glatt erkannt und dann, jetzt kann ich wieder raufgehen und dann saugt er dir ein bisschen Luft an und pumpt dir das in den Reifen entsprechend rein.
Oder ich würde sogar noch eins weitergehen, du hast ja quasi die Route auf deinem Radcomputer und da kannst du quasi in der Datei oder bei Komoot, wenn du die baust, kannst du festlegen, bei welchem Kilometer soll er dir quasi 2 Bar reinmachen, bei welchem Kilometer 3 Bar, nur um jetzt mal so ein paar Zahlen zu nennen und dann wird es automatisch, wenn du quasi an dem Punkt der Route bist, pumpt sich das System automatisch auf oder ab.
Ja, oder er kennt es automatisch anhand der Schütterung vom Rad oder so, finde ich auch geil. Also spürt dann sozusagen, wie das Rad vibriert und schließt darauf auf den Untergrund und sagt dann, okay, zack, jetzt mache ich hier ein bisschen mehr, weniger
also Luft. Auf der Cycling World hatten sie bei einem Hersteller das System gezeigt. Da stand auch extra noch der Name drauf und war auch von Art. Und da habe ich mir noch gedacht, oh, sieht eigentlich noch klobig aus, weil da geht ja noch dieser Draht an der Speiche hoch, das sieht noch so ein bisschen rudimentär alle aus und die Narbe selber sieht ja dann, weil es ja alles integriert ist, schon aus wie ein fetter Dynamo. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt wie mit so vieler Technik mit der Zeit alles ein bisschen kompakter wird.
Deswegen würde ich das, glaube ich, ins Ventil integrieren. Also so ein Pumpflügel. Saugventilator, der sozusagen durch das Ventil durch, entsprechend mit dem Motor, der Luft ansaugt oder halt entsprechend abgeben kann. Mit so einem Mini-Akku betrieben und dann sagt er dir, okay, wenn du es an deinem Rechner planst, okay, die Runde ist 120 Kilometer lang, so und so viel Luftdruckänderungen hast du, Akku reicht nicht. Brauchst mehr Akku oder musst kürzere Runde fahren. Oder zwischendurch nachladen an der Tanke. Oder noch mehr mit dem smarten Rahmen, der dir noch mehr Energie liefert.
Weil geil wäre ja auch in dem Zuge, wenn du beim Reifen selber die Oberfläche verändern könntest. Es gibt ja Möglichkeiten, durch elektrische Ladung glatte Oberflächen oder halt so rauere Oberflächen zu machen. Keine Ahnung, wie es im Reifen aussehen sollte, aber dann stell dir mal vor, ein Sensor erkennt, oh, jetzt wird hier ein bisschen slippery und da wird ein bisschen Strom durchgejagt durch den Reifen und schon hast du auf einmal dieses Material, was so ein bisschen sich aufstellt, so ein bisschen kriselig wird und hast ein bisschen mehr Grip.
Oder da käme das Harz aus den Carbonfasern zum Einsatz. Es klebt dann in der Kurve.
Oder so.
Hm.
Auch nicht schlecht.
Ja. Also ich glaube, wir liefern hier der Fahrradindustrie gerade ganz viele Steilvorlagen. Wenn die nicht sowieso schon diskutiert und als technisch nicht umsetzbar verworfen wurden. Das würde mich auch nicht wundern.
Ich fände es geil.
Wir brauchen Patente, Leute.
Also falls es irgendjemanden da draußen gibt, der an solchen oder ähnlichen Zukunftsdingern in der Fahrradindustrie forscht, wir nehmen gerne nochmal einen Podcast auf und reden dann mal fundiert über echte Entwicklung überlegen und wir machen auch gerne anonym. Also der muss sich dann auch nicht namentlich outen, was er ausplaudert.
Einfach an podcast@roadbike.de schreiben.
Genau.
Ja, wir können die Stimme spannend mit KI entfremden.
Genau. Ja. Finde ich spannend, in der Tat. Also ich meine, wenn du dir anschaust, Produktzyklen, ich weiß wahrscheinlich sitzen jetzt gerade an irgendwelchen Schreibstuben Leute und reden über Räder, die in 3 bis 5 Jahren auf den Markt kommen.
Mhm.
Also
durchaus übliche Entwicklungszyklen für neue Räder, ja.
Von daher glaube ich, dass du da schon irgendwie in den Bereichen einfach mal überlegen musst, was brauchst du noch einen Freilauf für eine Kassette oder gibt es da nicht irgendwo was anderes?
Mhm. Wenn wir mal so auf das Thema Zubehör oder vielleicht auch Bekleidung kommen, stelle ich mir die Frage, man sieht es ja jetzt ab und an immer mal wieder so Fahrer, die zumindest sieht man, man sieht sie nicht in freier Wildbahn, aber so Airbag-Systeme, die man wie so einen kleinen Rucksack auf dem Rücken hat und die dann eben bei dem Sturz zum Beispiel den Kopf und den Nacken und die Wirbelsäule schützen sollen. Es gab ja auch schon mal, glaube ich, vor 1-2 Jahren so Überlegungen, ob man das im Profi-Peloton einführen sollte. Und ich meine auch, dass ein Hersteller mit dem Team Picnic Post in L zusammen da auch schon so eine Art Prototypen mal gezeigt hat und dass man da wohl dran entwickelt. Glaubt ihr, dass das zum einen im Profisport kommen wird und wird es dann auch im Amateur- und Hobbybereich sich durchsetzen? Oder ist das, ja, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen Kokolores, aber nicht vorstellbar, dass das wirklich serienmäßig benutzt wird.
Ich könnte es mir schon vorstellen. Also ich meine, gerade im Profibereich, wenn das Zeug entsprechend kompakt klein ist, dass es jetzt nicht irgendwie wie ein fetter Rucksack aufträgt und das sind ja diese Prototypen, die man da sieht, kann ich mir das schon durchaus vorstellen. Ich meine, ob ich mir jetzt zum 5. Mal das Schlüsselbein breche oder halt eben nach dem Sturz aufstehe und weiterfahren kann, ich meine, das macht ja auch diese Profis, die steigen ja für jedes Rennen aufs Rad und wissen genau, wenn es dumm läuft, haut sie dabei bei 50, 60 Sachen auf die Straße. Also sich da jedes Mal zu motivieren und dann in diesem Feld rumzufahren. Also ich glaube, wenn es da irgendwie sowas gäbe, könnte ich mir das schon vorstellen, wenn es in dem Hobbybereich.
Also auf der Velofolies hatte ja der Hersteller da einen Prototypen gezeigt. Und wenn das erst der Prototyp ist, dann finde ich den schon recht smart, weil die arbeiten, glaube ich, mit einem Bekleidungshersteller zusammen, wo halt hinten im Rücken eine Seitentasche integriert ist, wo dieser Airbag reinkommt und der halt hinten kaum aufbaut. Also einen Nachteil aerodynamisch hast du überhaupt nicht. Und das Gute ist, der schützt erstmal, klar, aber den kannst du halt wiederverwenden. Das heißt, du brauchst hinterher eine neue Kartusche, okay, aber Sinn und Zweck ist, das Ding kannst du halt öfters verwenden. Das finde ich schon sehr smart und es sah überhaupt nicht klobig aus. Übrigens auf bike-x.de kann man, glaube ich, im Nachbericht der Velofolie von 2026 da auch Bilder sehen. Also das finde ich schon sehr, sehr smart, muss ich sagen. Also ich hätte auch nicht Lust mehr, jedes Mal Schlüsselbein zu brechen und dann beim nächsten Mal, wenn ich wieder endlich Rad fahren kann, dann
gleich wieder.
Also gerade das Schulterbereich, Nacken-Kopfbereich, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie in der Kleidung dezent integriert ist.
Ja, und ich meine, selbst als Hobbyfahrer stürzt du jetzt auch nicht fünfmal pro Jahr, also mal hier fröhlich auf Holz klopfen, sondern deswegen, wenn du sagst, es ist wiederverwendbar, ich meine, wenn du das Ding einmal anschaffst und hast es halt dann an, kannst du es irgendwie anziehen und wenn es dich dann mal wirklich lang macht und schützt dich deinen Kopf, deine Rübe, also könnte ich mir das schon vorstellen, dass es da einen Markt für gibt.
Ich meine, allein im Straßenverkehr, wenn wir Fahrrad fahren, ne? Also ich meine, ich glaube, jeder hatte schon mal mit Autos irgendwie brenzlige Situationen und ich bin jetzt, also ich klopfe jetzt nochmal auf den Tisch. Zum Glück da noch nie irgendwie schwer zu Fall gekommen, aber ich kenne halt die Geschichten, wo es passiert ist und ja, so Kopf und Nacken, Wirbelsäule, das sind halt einfach, also ich sage jetzt mal doof gesagt, wenn man sich eine Hand bricht, dann ist es zwar auch blöd und schmerzhaft, aber es ist halt auch nur eine Hand. Aber wenn du dir irgendwie den Kopf irgendwie schwer verletzt oder die Wirbelsäule, dann kannst du ja auch schnell mal wirklich dauerhaft im Rollstuhl enden. Das ist ja schon ein sehr sensibler Bereich und den einfach noch gezielter zu schützen als mit so einem 250 Gramm Styropor, ist schon nicht so ganz abwegig, ne?
Also deswegen, ja, das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Ja.
Also ich glaube schon aufgrund der vielen Stürze mittlerweile im Peloton wird irgendetwas kommen. Und dann auch nicht erst in 10 Jahren, sondern eher in naher Zukunft. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Und dann auch, glaubst du, das wird auch verpflichtet? Also so wie die Helmpflicht, dass es dann eine Airbag-Pflicht geben wird?
Für Profis,
oder wird
ja.
Es den für Profis?
Ja.
Würde ich auch sagen. Mhm. Also das kann ich mir vorstellen. Wenn es so ein System gibt, was irgendwie erwiesenermaßen sicher ist, dass man sagt, okay, das ist dann für alle verpflichtend. Einfach weil Verletzungen, schwere Stürze, das ist halt einfach nicht förderlich für den Sport.
Man guckt ja am Wochenende hier das Frauenrennen an.
Ich weiß nicht mehr, San Remo, ja.
Genau. Wo ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, da über die Leitplanke geflogen ist. Stell dir vor, die hat den Airbag angehabt. Ja. Vielleicht noch ein bisschen glimpflicher davon gegangen. Gott sei Dank ist ja.
Ja, nichts ganz Schlimmes passiert.
Ja. Aber stell dir vor, der Airbag hätte da noch ein bisschen mehr geschützt. Auch wenn da eine riesengroße Kraft aus 3 Metern Höhe drauf ist, aber dass du hast einen Augenblick hast du dieses Luftpolster. Und das ist vielleicht genau diese 2 Zentimeter Luft zwischen dir und Asphalt, die dich vor ganz schweren Verletzungen schützen. Also
könnte man natürlich jetzt sagen, Risiko, wenn die Leute wissen, ja, okay, ich habe ja ein Airbag an, dann kann ich nochmal rücksichtsloser reinknallen.
Ja, aber gut, ich sag mal, eine Hand oder ein Schlüsselbein oder ein Knie kannst du dir ja trotzdem noch brechen. Also das ist ja nicht, dass du dann in so einer Ganzkörperblase dann zu Boden gehst. Das wäre natürlich. Stell mir gerade vor, es gibt doch so Ganzkörperplastikbälle, wo man dann so sich gegenseitig in irgendwelchen Spiel- und Spaßhallen. Ja, genau. Das stelle ich mir gerade vor.
Und dann rollst du Alpü erst runter. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Na, kann er da, dass er nicht auffällt, dann rollst du bis ganz runter. Das stimmt.
Ja. Was ich mich so gefragt habe, Bekleidung, Helme, Schuhe, weiß ich, also ich glaube, da werden die Neuheiten wahrscheinlich überschaubar sein. Ich habe mich da eher so gefragt, so der typische Rennradfahrer von heute wird ja gern so, also es ist ja gerade irgendwie in Mode, dass irgendwie so, man ist Mitte 30, hat eine Siebträgermaschine und kauft sich ein Rennrad und muss dann reisen. Für dich vielleicht. Trägt dann Ryzen, ein paar normal diese ganzen jungen, hippen Marken. Habe ich mich gefragt, wie wird es in 10 Jahren sein? Also, ich meine, heute kleidest du dich in einem gewissen Stil, damit du irgendwie sagst, hier, ich gehöre dazu. Und wahrscheinlich, wenn du dich in 10 Jahren so anziehst, sagen alle, ey, Opa, so, zieh dich mal zeitgemäß an. Was glaubt ihr, wird sich da tun?
Ist ja immer mit Mode so gewesen, ne? Wenn du jetzt in der 80er guckst, zurückblickst, da kriegst du einen Schlag. Dieses bunte Durcheinander und Ballonhosen und mein Gott, Bukuela-Frisur und oh Gott. Und
wobei die Frisuren und der Schnauzer kommen ja teilweise wieder, gerade in der Fahrradindustrie. Das ist sowieso ein Trend, den ich nicht gut heiße.
Genau, es kommt alles wieder. Also jeder Trend. Es gab früher, weiß ich nicht, Schlachhosen und auf einmal waren die ja vor ein paar Jahren wieder total im Mode. Also
jetzt kommen sie wieder. Nee, also ich glaube, Stichwort
Marke. Und sie sehen auch diesmal nicht gut aus.
Die Karottenhosen sehen auch nicht gut aus. Also Nee, ich glaube, bei den Marken, das ist halt immer so ein Auf und Ab. Vor ein paar Jahren war es Rafa, was jeder fahren musste. Vorher hatte man halt die gute war dann die Assos-Hose, die sozusagen der Ritterschlag für alles und das die sozusagen Messlatte war, an der sich alles messen musste. Ich meine, da wird's wahrscheinlich dann die nächste, jetzt Saudisdorf, also der nächste, das Label, was aufkommt und irgendwie hip und neu ist und das andere dann wieder, ist dann so altes Eisen. Also das sind halt so Wellen. Also da sehe ich habe mir zwischendurch überlegt, wo wir bei Einteilern waren, vielleicht gibt's ja dann so aerodynamische Ganzkörperanzüge, wo dann von Kopf bis Fuß, gab's dann in den 80ern diese Ballettanzüge, so von Kopf bis Fuß mit so einem, ich erinnere mich gerade an so Queen-alte Videos aus den 70ern, wo sie nur den Brusthaarausschnitt hatten und der Rest war so diese Ganzkörperanzüge.
Einen von uns dreien sehe ich da.
Spoiler, ich bin's nicht. Also so ein bisschen wie beim Eisschnelllauf.
Ja, so eine Art halt irgendwie.
Badekappe, wollte ich gerade sagen, quasi noch so.
Ja, mit integrierter Kapuze und dann irgendwie der Helm drüber oder was auch immer man dann als Helm fährt. Aber so ein Aero-Ganzkörperanzug schaltet ja auch im Moment, glaube ich, nur dran, dass es UCI nicht zulässig ist. Aber schneller, bin ich überzeugt von, ist es ja. Das heißt ja immer, Stoff ist schneller als Haut. Also deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus.
Das ist natürlich die Frage, so mit dem Hitzemanagement, so über den Kopf geht ja schon viel Wärme verloren, wenn du da so eine Kappe drüber hast. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei einem 200 Kilometer Radrennen tragen wollen würde.
Gibt's ja dann intelligente Stoffe, die dann automatisch irgendwie Fasern weiten und dann mehr Verdunstung zulassen und wenn es kälter wird, zieht sie es enger zusammen. Also da ist ja.
Oh, das ist natürlich nicht schlecht. So,
intelligente Kleidung, die dich dann automatisch. Oder ich denke gerade dran, muss ja aus der Vergangenheit lernen, Marty McFly und Zurück in die Zukunft, deine Jacke ist jetzt trocken. Diese selbst trockene Radkleidung will ich auch noch haben. Wo dann so steht dann da, es hat erst geregnet, dann hat er seine Ballonfeste da irgendwas an, mal ventiliert es und dann ist deine Jacke ist jetzt trocken. Und sowas will ich auch im Rad haben. Fährst durch den Regen, dann hört der Regen auf und dann macht deine Jacke und deine Klamotten sind wieder trocken.
Ja, es gibt ja nichts Schlimmeres, als in so einer nassen Fahrradhose weiterfahren zu müssen.
Ich meine, der Stoff selber ist ja irgendwann wieder trocken, aber das Polster, wenn es einmal nass ist, das kannst du ja, das kriegst du nicht wieder trocken gefahren.
Nee.
Ja, aber mit so einer Belüftung am Trikot, Jerseys, wie auch immer, was vielleicht wirklich auf deine eigene Körpersituation anpassen kannst.
Ja, ich meine, du hast ja mit diesen Whoop-Körpertemperatursensoren, der sagt dir deine Core-Temperatur und reagiert dann automatisch darauf, dass er halt dann guckt, die entsprechend konstant zu halten und weitet sich dann halt so intelligente, smarte Fasern, die sagen, okay, es ist kalt, ich kühle es gerade aus, deswegen machen wir mal ein bisschen enger hier, ein bisschen wärmer und dann, ja, jetzt ist es heißer, jetzt dehne ich mich aus und lass besser ventilieren und mehr Luft dran.
Ja, du brauchst diesen Core-Sensor eigentlich gar nicht mehr, weil der ist in der Kleidung quasi schon integriert. Also eine Kooperation aus, weiß ich nicht, eine Core mit Assos.
Kooperation.
Eine Core-Operation. Ja. Boah, ich sage euch, wir kommen ganz groß raus mit unseren Ideen.
Wir müssen echt zum Patentamt.
Ja.
Keine Ahnung, wie man das umsetzt, aber wir hauen hier die ganzen Ideen raus.
Ja.
Und in 10 Jahren sehen wir von den Leuten, die damit so scheiße reich geworden sind und wir sagen, hey, wir hatten eigentlich die Idee, aber wir waren nicht blöd genug, sie einzureichen.
Mir fällt tatsächlich noch eine Frage ein, die wollte ich euch vorhin stellen, als wir über die Fahrräder der Zukunft gesprochen haben. Sag mal einen Wert, das Rad des Tour de France-Siegers 2036. Wie viel kostet das, wenn man sich das kaufen will? Ich sage mindestens 25.000 Euro. Also nochmal ungefähr 10.000 mehr als jetzt das V5 RS vom Tadej Pogacar oder Y1 RS. Fährt er mal das eine, mal das andere.
Ich meine, allein inflationsbereinigt, glaube ich, bewegst du dich da schon in diesen Sphären. Wenn es dann noch
kannst aus noch drauflegen.
Graphen ist.
Meinst du, 25.000 ist noch zu wenig, Tom?
Das ist echt eine schwierige Frage, aber ich würde wahrscheinlich nicht komplett daneben, aber ich würde nochmal 5 drauflegen.
30.000.
Ja, aber ich meine, ich glaube, das ist, solange es einen Markt für sowas gibt und Leute, die das kaufen, ich glaube, auf der anderen Seite wird es auch immer mehr günstige Räder geben und auch bei denen wird sich ja einiges tun. Also jetzt, wenn wir mal von diesen ganzen High-End-Dingern wegkommen, ich meine, mittlerweile hast du ab 3.000 Euro, 3.500 automatisch, dass du mit einer elektrischen Schaltung um die Ecke kommst. Das war früher, war das quasi High-End und mittlerweile ist es schon so im gehobenen Einstiegssegment angekommen oder wie auch immer man das nennt, unterer Mittelstand, unterer oberer Mittelstand, was auch immer. Aber das ist ja schon sehr, sehr weit runtergebrochen worden. Also ich meine, dass es keine mechanische Ultegra mehr gibt, geht ja auch keinen Hahn mehr nach. Was war das für ein Aufschrei? Oh, Shimano macht die Ultegra nicht mehr weiter. Es gibt nur noch die 105 in mechanisch. Und gefühlt interessiert es halt keine Sau, weil kein Mensch mehr mit einem 5.000 Euro mit einer mechanischen Ultegra rumfahren will, sondern du schaltest quasi ab 105 oder Rival elektronisch. Also von daher glaube ich, dass es auch auf der unteren Seite das einfach auch besser und komfortabler wird und du bessere Räder für weniger Geld kriegst, einfach weil das die Technik halt einfach weiter ist.
Glaubt ihr, dass die mechanische Schaltung in 10 Jahren zumindest am Rennrad ausgestorben sein wird, eben weil, wie wir es vorhin gesagt haben, die Akkus von den elektronischen über Nabendynamos oder Solarpanels auf dem Rahmen sowieso aufgeladen werden und du dieses Argument des potenziell leergehenden Akkus praktisch eigentlich gar nicht mehr hast?
Ich glaube schon. Also ich meine, so wie Rahmenschaltungen verschwunden sind, weil es halt einfach was Besseres gibt, glaube ich auch, dass irgendwann vielleicht noch so die, was es heute so als 1.000 Euro Einstiegsrad gibt, das gibt es vielleicht noch mechanisch, aber alles drüber, glaube ich. Ich meine, die Apex gibt es doch schon als Access, richtig?
Ja.
Ja.
Also ich meine, das ist ja schon noch unter der Rival angesiedelt, zwar glaube ich noch als einfach und im Gravel-Bereich, aber ich meine, das ist ja jetzt für den Einstiegsrennradbereich jetzt auch nicht so abwegig. Und ich meine, ob du jetzt noch eine Kurbel dran packst oder nicht, also ein zweites Kettenblatt meine ich. Von daher kann ich mir das schon durchaus vorstellen, dass es dann irgendwann ab 2.000 Euro, 1.800 Euro noch elektronisch geschaltet wird. Ich meine, die Komponenten sind, glaube ich, nicht viel teurer, als wenn du da eine hochwertige Mechanik dran machst, die auch irgendwie platziert sein muss und funktionieren muss mit feinen Bauteilen, feinen Mechanik. Also das glaube ich schon, dass das sich durchsetzt.
Der Weg, der ist vorgezeichnet. Also Elektronik wird die Oberhand da gewinnen. Und dann hast du wirklich bei so, wie du schon sagst, so Einsteigerrädern, da hast du vielleicht noch in 10 Jahren mechanische Schaltungen dran. Aber generell glaube ich, selbst bei den Einsteigerrädern wird es irgendwie immer mehr Elektronik geben. Ich meine, das ist der Lauf der Zeit. Das ist unser Technikzeitalter. Überall wird Elektronik reingepflastert. Also der Weg ist vorgezeichnet.
Was ich mir noch tatsächlich wünschen würde, ich glaube, dass das aber gar nicht so, also es wundert mich eigentlich, warum es noch nicht gibt. Canyon hatte ja vor 2 Jahren, als das neue Arrowhead vorgestellt wurde, und auch ich glaube davor beim Ultimate war es schon so, den breiten verstellbaren Lenker, wo du eben dann so 2, 3 verschiedene Stufen hattest, wo du eben die Schrauben eindrehen konntest, dass der Lenker eben breiter oder schmaler wurde. Ich warte, dass das noch mit der Cockpitlänge kommt. Ist so ein persönliches Ding von mir, weil ich habe einen relativ langen Oberkörper und brauche dann meistens immer, obwohl ich schon Rahmengröße XL habe, brauche ich meistens noch mal 1 oder 2 Zentimeter mehr Vorbaulänge eigentlich, um so wirklich perfekt drauf zu sitzen. Und aber ein Cockpit von jenseits von 130 Millimetern zu bekommen, also in der Länge, ist man ja teilweise auch ein bisschen eingeschränkt. Das finde ich irgendwie geil, wenn du da noch mehr Verstellmöglichkeiten hast für die Vorbaulänge. Würde ich mir persönlich wünschen. Und würde es ja auch für die Radindustrie einfacher machen. Du baust einfach ein Cockpit auf alle deine Rahmengrößen drauf und das kann sich dann jeder Fahrer, jede Fahrerin für sich breiter, schmaler, länger, kürzer. Kann man sich vielleicht auch für den Einsatzzweck, heute will ich einen Radmarathon fahren oder ich gehe fünf Tage Bikepacken, dann mache ich es mir halt ein bisschen kürzer und entspannter.
Ich meine, du könntest das ja fast mit dem vorhandenen lösen. Ich meine, du hast ja normalerweise den Oberlenker relativ gerade, aber es gibt ja auch die so ein bisschen nach vorne gefeilt sind, wie jetzt zum Beispiel bei dem Pogacars Y1 RS. Das ist ja auch, geht ja auch schon so ein bisschen nach vorne weg einfach. Wenn du das über diese Drops löst, je nachdem, wo du die ansetzt, dass die dann ab mit der Oberlenker halt nach vorne weggehen, kriegst du ja auch quasi virtuell einen längeren Vorbau hin, wenn einfach die Bremsgriffe weiter nach vorne rücken durch diese Vorbiegung. Von daher sehe ich das als gar nicht so knifflig an.
Ja. Aber ich sehe in 10 Jahren keine Schrauben da unten drunter.
Sondern?
Keine Ahnung, aber Schrauben sind halt so oldschool. Keine Ahnung, wie sie es lösen lässt, aber wenn ich es mir so bildlich vorstelle, da sind dann noch mal 4 Schrauben drunter, damit ich den Vorbau verlängern kann. Ich weiß nicht.
Überleg also mal gerade, was die Alternative sein könnte.
Keine Ahnung, also habe ich auch tatsächlich kein Bild vor Augen, aber also Schrauben drunter wäre halt so gefühlt eine Notfalllösung. Und ja, keine Ahnung, wie man es lösen kann. Elektronik ist natürlich da schwierig. Sich automatisch verlängerndes Material in der Form, dass es so stabil ist, dann ist doch
ich wollte gerade sagen, nimmst du den Föhn, machst es ordentlich heiß, ziehst es davor und lässt es dann erkalten.
Darfst beim Coffee-Stop nur nicht in der Sonne halten.
So knetmassenmäßig?
Ja. Keine Ahnung, wie es aussehen kann, aber also Schrauben in 10 Jahren, da wir wollen alle mehr cleaneren Look und dann hast du da, weiß ich nicht.
Ich überlege gerade, ich habe gerade irgendwie völlig die absurde Idee für noch mal eine Quizfrage. Wie viele Schrauben sind eigentlich an einem Rennrad verbaut? Aber ein anderes Thema. Aber wenn man Schrauben überflüssig macht für die Zukunft, dann Prost Mahlzeit.
Aber die ernst gemeinte Antwort ist natürlich, es hängt davon, oder es kommt drauf an, wie immer im Radsport.
Naja.
Das ist ja dann in dem Fall gar nicht mal die Antwort. Oh, ich weiß nicht, ob Schrauben irgendwie abgelöst werden können.
Nicht also komplett abgelöst im Ganzen, aber ich stelle es mir halt am Vorbau so provisorisch vor, dass das für mich schon jetzt nicht mehr modern ist. Sehe ich nicht.
Also meinst du, das ist dann eher so ein, oder ist es vielleicht ein Stecksystem, dass du sagen kannst, ich habe da verschiedene Spacer, die kann ich so ineinander stecken, das hält trotzdem bombenfest und dadurch hast du einen super cleanen Übergang.
Also eigentlich wie im Steuerrohr.
Ja, so ein bisschen, ja.
Ja, könnte vielleicht gehen.
Ich meine, es muss natürlich dann auch, wenn du da richtig mit Kraft und Gewicht auf dem Lenker durch ein Schlagloch schepperst, muss es natürlich auch alles halten. Also da gibt es natürlich auch sicherlich sehr hohe Sicherheitsanforderungen. Aber es sind ja auch noch 10 Jahre Zeit, bis das auf den Markt kommen muss. Ja. Ja, dann würde ich sagen, time will tell. Wir werden sehen, was sich davon bewahrheitet. Ich mache mir jetzt gleich auf jeden Fall einen Reminder in den Kalender. Frühjahr 2036 werden wir dann diese Folge hier, vielleicht als eine Art Reaction-Folge, wir hören noch mal rein und reagieren dann live auf unser Dummgeschwätz von damals, / heute.
Um Gottes Willen. Ja. Wenn wir mit unseren Hoover-Rennrädern ankommen, die irgendwie durch die Lüfte fliegen.
die werden es, glaube ich, dann sein. Ich glaube auch.
Ja gut, vielleicht nicht in 10, aber in 20 Jahren. Hey, so quasi Flugtaxis halt mit Rennrad-Fahrradantrieb. Hey, warum nicht? Dann fliegt man wirklich mal die Berge hoch.
Nicht schlecht. Das wäre der Marketing-Claim dann wahrscheinlich. Einmal die Berge hochfliegen.
Ja, dann machst du nicht hier die Verrücknis Mont Ventoux mit 3 Auffahrten, sondern mit 360 aus jeder einzelnen Himmelsrichtung. Ja.
Und der Vorteil ist, du kannst dich auch nicht mehr auf die Nase legen.
Na, ja, es sei denn, du bist halt platt.
Na, oder wenn dann halt richtig.
Wenn die Elektronik versagt.
Ja, sollte oder sie dann besser nicht.
Der Antrieb.
Ja.
Spacey.
Auf jeden Fall, so wie eigentlich fast die ganze Folge vielleicht auch ein bisschen spacey war. Was meint ihr da draußen?
Ich wollte gerade sagen, da müssen noch so viele Ideen da draußen schlummern von anderen Leuten, die auch ziemlich bekloppt sind.
Ja, und bekloppt also entweder Ideen oder vielleicht auch Meinungen zu den Prophezeiungen, die wir hier getätigt haben. Könnt uns ja gerne mal eine Mail schreiben an podcast@roadbike.de. Was glaubt ihr? Was von den Sachen wird kommen? Oder kommen vielleicht ganz andere Sachen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben? Oder was würdet ihr euch wünschen, dass kommt? Man wird ja auch nur noch träumen dürfen. Ich sage auf jeden Fall Danke an Christian und Tom für eure Karten und leserischen und hellseherischen Fähigkeiten.
Ja, ich sage in 10 Jahren.
In 10 Jahren, ja. Treffen wir uns wieder und dann werten wir aus, würde ich sagen.
Ja. Machen wir.
Bis dahin bleibt ihr uns hoffentlich gewogen. Bis dahin werden wir noch viele Folgen Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast, wird es noch viele Folgen von geben. Und ja, hoffentlich seid ihr auch in 2 Wochen schon wieder dabei mit einer neuen Folge von unserem Podcast. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.